Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz, die Plattform, hört ihr am Montag bis Donnerstag um 16 Uhr. In der heutigen Ausgabe für euch am Mikrofon Frank Rieddorf. Und selbstverständlich haben wir wie immer einen Gast. Und heute freue ich mich sehr auf großen Besuch der Stadt Ulm. Ich begrüße sehr herzlich den Oberbürgermeister der Stadt Ulm, Herr Gunther Zisch. Herr Zisch, herzlich willkommen.
Dankeschön und auch herzliche Grüße.
Vielen Dank, dass Sie wieder mal Zeit haben für uns hier bei Radio Free FM. Freuen wir uns. Sie wurden jetzt 2015 gewählt, 16 haben Sie angefangen. Also das heißt, der Großteil der Periode der aktuellen ist schon vorbei. Wir können ja schon noch mal so einen ganz kleinen Rückblick machen, wenn Sie sich vielleicht mal an Ihre Anfangszeit erinnern, als es noch keine Pandemie am Horizont aufgezogen ist. Wie sehen Sie das, wenn Sie mal so zurückblicken, Ihre Zeit als Oberbürgermeister?
Ja, der Anfang war natürlich neu im Sinne von, ich habe das Büro gewechselt, eine neue Rolle, aber die Themen waren natürlich bekannt. Wir waren in der Zeit, in der wir die großen Baumaßnahmen umgesetzt haben, Straßenbahnlinie 2, der Bahnhof. In diesem Jahr sind wir dann mit allem fertig. Das war also eine sehr ereignisreiche Zeit, aber eben eine Zeit, die sehr von Kommunalpolitik und Umsetzen geprägt war. Und wenn ich jetzt zurückblicke, dann sind die 2 Jahre irgendwie, fehlen die in meiner Zeitrechnung. Ich weiß, wahrscheinlich geht es vielen so wie mir. Wenn ich sage, das war doch erst vor kurzem, dann war es vor 2 oder 3 Jahren. Also es waren schon 2 Jahre, die einen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf eine andere Bahn geschmissen haben, nämlich im permanenten Krisenmodus. Und trotzdem ist natürlich im Hintergrund vieles geschehen. Ganz viele Projekte sind weitergelaufen. Natürlich, der ganze Betrieb läuft weiter, aber es war schon sehr dominant. Und natürlich, leider haben wir jetzt eine, wie ich finde, noch schwierige Krise zu managen. Das Thema Ukraine geht ja deutlich weiter. Und man wünscht sich manchmal diese alten Zeiten, die auch anstrengend waren, zurück, weil man denkt, naja, da hat man noch richtig Stadtentwicklung gemacht. Da ging es um kommunalpolitische Themen. Da hat man auch gestritten um den besten Weg. Aber man hatte alles in einer Hand und jetzt fühlt man sich immer mehr fremdbestimmt von diesem schrecklichen Virus und jetzt von diesen kriegerischen Auseinandersetzungen, die eine Auswirkung haben werden, die wir, glaube ich, gerade noch nicht ermessen können.
Da war dann die Stadt und der Bürgermeister als Krisenmanager, zunächst mal in der Pandemie. Wie würden Sie das da beurteilen? Wie hat sich da die Stadt Ulm angestellt, aus der Affäre gezogen bei der Pandemie? Gibt es da Lehren, die man daraus ziehen kann? Oder würden Sie im Großen und Ganzen sagen, das ist sehr gut gelaufen im Rahmen des Möglichen, wie man es halt immer bei unerwarteten Sachen natürlich nicht viel planen kann? Hat sich da die Stadt gut angestellt?
Natürlich. Ich bin richtig stolz auf unsere Leute, weil es sich gezeigt hat, dass auch bei uns in der Stadt, wenn es gilt, hält man zusammen, arbeitet zusammen, ist sehr pragmatisch. Aber ich will mal vielleicht 2 Ebenen. Schwierige Situationen gibt es immer. Also auch im Rahmen der Entwicklung der Projekte, man denkt an die Sedelhöfe, war es im Rathaus immer mal wieder anstrengend. Aber das bekommt man draußen nicht so mit. Ja, in dem Fall war es wirklich so, dass wir vor die Herausforderungen einer Krise gestellt waren, die alle betraf. Also es gab ja niemand, der nicht betroffen war. Das gab es noch nie. Und für die Verwaltung selber gab es 2 Herausforderungen. Das eine ist, dass man einen Katastrophenschutzstab eingesetzt hat, also klassisch Katastrophenarbeit gemacht hat. Das kennt die Feuerwehr. Ich kenne es auch noch, weil ich aus dem Katastrophenschutz komme. Ich habe da 12 Jahre ehrenamtlich gearbeitet. Aber für viele war das neu, dass es ein Gremium gibt in der Verwaltung, die ad hoc Entscheidungen treffen muss, weil es eben eine Krise ist. Es gab nicht die langen Gremiumläufe, sondern man musste ad hoc entscheiden. Das eine und das andere war, dass wir eng zusammengearbeitet haben mit den Kollegen in der Region. Also als Beispiel, nur um es zu illustrieren, ich habe mit dem Landrat Scheffold, also Heiner Scheffold, in den ersten halben Jahren bis August letzten Jahres jeden Tag, 7 Tage die Woche kommuniziert. Ja, er ist für das Gesundheitsamt zuständig, was eben auch zuständig ist für die Stadt. Und wir hatten ganz viele Themen, die wir jeden Tag zu besprechen hatte. Immer abends um 9, wenn ich heimgefahren bin, oder um 10. Meistens war es abends, hatten wir Abstimmungsbedarf. Das gab's noch nie und wird's wahrscheinlich auch nie mehr geben, hoffentlich jedenfalls. Und genauso mit Katrin Albsteiger und Thorsten Freudenberger. Also die Frage, wie eng man den Schulterschluss suchen muss, um die Herausforderungen meistern zu können, das ist schon eine völlig neue Situation. Also jeden Tag zu schauen, gerade am Wochenende, am Sonntagmorgen zu schauen, was hat das Land jetzt heute Nacht als neue Verordnung auf den Weg gebracht, und im Haus dann meine Mitarbeiter, was erzählen wir morgens um 6 in den Kindergarten, was gilt, ja, verstehen wir das richtig, wie machen wir es denn? Das hat die ganze Verwaltung wirklich gefordert, aber ehrlich, ich finde, es hat richtig gut geklappt. Es braucht immer eine gewisse Anlaufphase, bis alle dieses neue Spiel verstehen, um es ein bisschen abstrakt zu sagen, wir haben wirklich tolle Leute und es gibt sehr, sehr viele Mitarbeiter und Mitarbeiter, aber auch extrem viel Ehrenamtliche, zum Beispiel bei der Feuerwehr, dem Roten Kreuz, die da Unglaubliches geleistet haben und vor allem mit der Disziplin immer schnellstmöglich eine vernünftige Lösung zu erzeugen. Man sieht es ja bei der, wir waren ja die Erste, die ein Impfzentrum aufgemacht haben, funktionsfähiges, also das große in der Donauhalle oder in der Messe unten. Das geht nur, wenn ganz viele an einem Strang ziehen und wenn ganz kurze Abstimmungswege, schnelle Entscheidungen getroffen werden und wenn man dann einfach 5 Grad sein lässt und sagt, okay, das machen wir jetzt so und dann wird's gemacht und dann sagt, okay, wenn nachher irgendwie noch was auftaucht, was problematisch ist, dann wird's im Nachhinein erledigt. Nur damit man es versteht, Krisenmanagement ist immer ein Management der schnellen Entscheidung, der schnellen Abstimmung, und das hat bei uns wirklich gut funktioniert, behaupte ich jetzt mal. Ich hoffe, es ist bei den Leuten auch so angekommen, aber die Rückmeldungen auch aus den Schulen, Kindergärten, aus dem Impfzentrum, die Testerei, das war immer so, dass wir relativ schnell auf Stand waren und ganz viele Kommunen auch in Baden-Württemberg auf Ulm geschaut haben, weil wir zum Beispiel für die Schulen relativ schnell auch Handreichungen formuliert haben, Blätter, um die Eltern zu informieren, um die Lehrerinnen und Lehrer zu informieren. Also Sie sehen, es sprudelt so richtig aus mir raus. Ja.
Kommen wir gleich zur nächsten Krise. Genau. Jetzt ist es ja von der einen Krise, ist es ja in die nächste Krise übergegangen. Da könnte man sagen, okay, wenn ich jetzt mal ein bisschen ketzerisch bin, habt ihr denn nichts gelernt aus der ersten Flüchtlingsproblematik, die aufgetaucht ist? Da wurde ja nicht immer nur jetzt Lob für die Stadt ausgesprochen aus diversen Kreisen im aktuellen Umgang mit Wohnraum und mit den Flüchtlingen, die jetzt aus der Ukraine kommen.
Erstmal unterscheidet sich die Flüchtlingskrise 2015 schon signifikant von der jetzigen, weil damals gab es die Ströme, also man erinnert sich an die vielen Busse, die in der Donauhalle oder in der Messe ankamen. Das war anders zu organisieren, weil man genau gewusst hat, jetzt sind 100 Geflüchtete da und für die sind wir verantwortlich und die müssen wir unterbringen und da gibt es einen Rechtsrahmen dazu. Ja? Jetzt ist es so, die Geflüchteten aus der Ukraine, die kommen mit dem Zug an, die kommen im Auto an, die kommen mit Bussen an. Der kleinste Teil kommt über die Landeserstaufnahmestellen an. Das ist nämlich der Hauptstrang gewesen bei der Flüchtlingskrise. Und wir können wirklich nicht sagen, wie viel übermorgen tatsächlich da sind. Also, das ist der große Unterschied.
Das heißt, man konnte sich gar nicht so darauf vorbereiten?
Und man kann sich im Prinzip heute noch nicht wirklich sauber darauf vorbereiten, weil wir im Prinzip nicht die Zahlen der nächsten 3 Tage kennen. Und damit sind wir gefordert, immer viel Kapazitäten vorzuhalten, ja, und immer auch müssen wir Kompromisse eingehen. Also am Anfang, jetzt haben wir gerade die Kepler-Turnhalle aktiviert, das heißt, die Erstaufnahme ist dann eben nur der Kepler-Turnhalle, weil wir keine andere Option haben. Man kann auch im Mehringer Weg ein Gebäude nicht innerhalb von einem Tag aktivieren als Flüchtlingsaufnahmestelle, weil man erstmal 300 Betten kaufen muss. Und Mitarbeiter von mir sind wohl ausgeschwärmt und haben alle Möbelhäuser mit Kopfkissen und Bettzeug leer gekauft und so. Dann sind alle Betten knapp, weil alle kaufen gerade Betten. Ja, das heißt, es braucht eine bestimmte Zeit, bis das funktioniert. Jetzt werden noch Küchen eingebaut. Es ist nicht so, dass man, also wir wussten vor in die Föpa auch nicht, dass dieser Krieg ausbricht und dass Geflüchtete kommen in dem Umfang. Und deshalb haben wir auch nicht genügend Betten gehabt und auch nicht genügend Kopfzeug und was man alles braucht. Und da muss man schon auch ein bisschen Geduld haben. Ich verstehe, dass viele, die kritisieren, sagen, das hat man vor 3 Tagen doch gewusst. Das könnte man heute schon gemacht haben, aber leider geht's halt nicht so schnell. Und ein bisschen Geduld ist dann auch angesagt, aber trotzdem, glaube ich, haben wir es ganz ordentlich gemeistert. Und wenn es Kritik gibt, ist es in einer Krise völlig normal. Die Krise ist ja immanent, dass man ad hoc entscheiden muss, dass man es nicht perfekt machen kann, dass man keinen Plan sich ausdenken kann, sondern dass man innerhalb weniger Tage Dinge auf den Weg bringen muss. Und dass das dann Kritik auslöst, ist völlig normal. Finde ich auch nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass man es sachlich äußert.
Mhm. Statt
also man kann ja sagen, ich hätte es mir anders gewünscht oder ich fände einen anderen Weg besser. Das ist okay, aber wenn man da immer gleich andere für dumm verkauft oder sagt, das hätte ich besser gewusst, da bin ich, also die es immer im Nachhinein besser wissen, die mag ich gar nicht so, sondern ein bisschen Respekt denen gegenüber, die dann Tag und Nacht arbeiten, das würde ich mir wünschen, ist auch meistens so.
Die Stadt Ulm und der Oberbürgermeister quasi als Dauerkrisenmanager. Eine Möglichkeit, sich von der Krise ein bisschen frei zu spielen, haben Sie ja schon am Anfang gesagt, ist das Schlagzeugspiel, das Sie machen. Hatten Sie als Beginn Ihrer Karriere musikalische Vorbilder am Jazz-Schlagzeug?
Nein, ich glaube, das ist eher gewachsen. Charlie Antolini, von dem war ich immer schon sehr begeistert, kommt aus meiner Zeit, in dem ich viel Dixie gemacht habe in den 90er Jahren. Da Oskar Klein, Charlie Antolin, also so diese alten Jatzer, Basler Schule. Oskar Klein habe ich auf manchen Jazzfestivals im gleichen Festival aufgetreten. Das waren schon die Vorbilder, weil das Persönlichkeiten waren, die Musik sehr authentisch rübergebracht haben. Oskar Klein ab 10 Uhr nachts natürlich auch mit ordentlich viel Rotwein, selber genug oft erlebt. Und jetzt ist es eher so, dass ich der eigentliche Freude am Musizieren ist für mich die Abwechslung, sozusagen aus dem Bauch heraus zu spielen und vielleicht auch genau das Gegenteil von dem zu machen, was ich im Rathaus machen muss, nämlich einfach aus dem Bauch raus Lust und Laune zu haben. Das, was ich so,
dann
das
ich
macht wirklich Spaß.
Der Zisch, Stuttgart 21, am 9.12. ist die Eröffnung. Ist sie auch oder gibt es da noch Verschiebungen und was bedeutet es für die Stadt Ulm?
Nein, der Termin steht. Man kann ja die Neubaustrecke schon betrachten. Es finden die Probefahrten statt. Also das steht. Wir haben ja jetzt dieses Jahr wirklich ein Jahr, in dem wir für vieles belohnt werden, was in den letzten 10 Jahren hart erarbeitet oder auch erkämpft worden ist. Jetzt ist die neue Tiefgarage geöffnet. Dann wird im Oktober der neue Bahnhofsplatz eröffnet und dann Anfang Dezember die Neubaustrecke. Es ist also wirklich, dieses Jahr ist ein Schlüsseljahr. Das nächste Schlüsseljahr wird 2030 sein, nämlich die Landesgartenschau 2030. Was bringt es? Das war immer unser zentrales Argument. Wir rücken erstmal zusammen. Man ist eben in knapp einer halben Stunde in Stuttgart. Man ist in ein bisschen mehr als 20 Minuten am Flughafen. Das ist für uns wirklich ein großer Vorteil, weil zum Beispiel Unternehmen sagen, wenn wir so nah am Flughafen sind, wenn wir so nah an den Hochgeschwindigkeitsstrecken, an den europäischen Magistralen sind, dann ist Ulm ein Standort. Und das Zweite ist, für uns selber ist es natürlich die Chance, dass wir dann eben auch auf die Bahn umsteigen können. Also dann muss eigentlich keiner mehr mit dem Auto nach Stuttgart fahren, jetzt mal ganz platt, oder mit dem Auto auf den Flughafen. Es ist also schon wirklich ein großer Meilenstein. Und für den Standort Ulm, zwischen Stuttgart und München, für die Region selber, wir projektieren ja auch die Regio S-Bahn, ist es ein großer Standortvorteil, der im Prinzip das Gleiche tut, wie als man die Eisenbahn gebaut hat. An diesen Strecken ist die wirtschaftliche Prosperität. Deshalb ist das für uns am langen Ende wirklich ein großer Meilenstein. Und wenn dann Stuttgart 21 insgesamt fertig ist, da geht es ja hauptsächlich um den Hauptbahnhof und dann auch um den Anschluss in die Stuttgarter Innenstadt, dann glaube ich, haben wir wirklich etwas Großartiges, eine Generationenaufgabe erfüllt. Für uns selber, man kann es ja, wenn man durch die Stadt fährt am Bahnhof, kann man es ja beobachten. Das Dichterviertel vor 10 Jahren kennt man heute nicht mehr, weil der nördliche Teil des Dichterviertels, also wenn man den Steg rüberläuft, auf der rechten Seite, da wird gebaut, werden Wohnungen gebaut, das Leonardo Hotel als Beispiel, aber auch viele Wohnungen. Da entsteht wirklich ein neues Quartier, was deshalb diese Power hat, weil die Neubaustrecke, weil der Bahnhof, weil wir dort Infrastrukturen geschaffen haben und weil viele lieber in der Stadt oder dann auch in der Stadt wohnen wollen, weil sie diese Vorteile haben. Insoweit glauben wir, dass ganz viele Menschen sagen, dann ist Ulm für uns eine Alternative. Und für die Unternehmen ist der große Vorteil, dann sagen viele, naja, dann ist mein Arbeitsplatz in Ulm auch eine Option für mich. Und wir sind in einer Zeit, in der wir in bestimmten Branchen Fachkräfte suchen. Also sind solche Entwicklungen ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass zum Beispiel in der Wissenschaftsstadt oder aber auch die Firmen im Donautal oder wo auch immer, dass die Fachkräfte bekommen. Also es hat ganz viele Dimensionen. Im Kern ist es aber wirklich eine Generationenaufgabe gewesen, genau an der Stelle sich ins nächste Jahrhundert zu bringen mit dieser Neubaustrecke. Das steht symbolisch für so eine Entwicklung.
Also der große Aufbruch. Ein paar Monate vorher wird der Bahnhofsplatz eröffnet am 1. Oktober. Haben wir dann endlich, Halleluja, ein Ende der Baustellen?
Also den Bahnhofsplatz können wir jetzt nochmal umbauen. Ja, wir müssen jetzt, es gibt ja dann weitere Schritte, zum Beispiel den zentralen Omnibusbahnhof. Wissen Sie, jetzt haben wir sozusagen das Herz neu gebaut, die Mobilitätsdrehscheibe. Ich sage ungern Parkhaus, weil das ist kein Parkhaus mehr, sondern das ist mehr als ein Parkhaus, eine Passage. Da kann man Elektroautos aufladen. Da ist ein Kiss and Ride auf der Ebene -1. Also man kann hinfahren, Koffer ausladen, wieder rausfahren und trockenen Fußes auf dem Bahnsteig oder seine Gäste auch abholen. Das ist der erste Schritt. Dann die neue Straßenbahn, die Sedelhöfe, die neuen Bürgerdienste. Und jetzt bauen wir weiter. Jetzt geht's darum, wie funktioniert der Nahverkehr in der Region. Wir projektieren ja eine gemeinsame Regio-S-Bahn mit 7 Linien in Bayern und in Baden-Württemberg. Die kommen ja alle an am Ulmer Hauptbahnhof. Die müssen weiter verteilt werden. Wir haben ja das Ziel, den Nahverkehr auszubauen. Dann ist die Frage, wo halten die Busse? Und wie bequem ist das Umsteigen? Deshalb ist der nächste Schritt der ZOB. Jetzt im ersten Schritt mal die jetzige Version und wir sehen dann, wie groß es auf Dauer sein muss. Und der nächste Schritt wird sein, dass wir auf der Schillerstraßseite, da soll ja ein Parkhaus hinkommen, damit man gar nicht mehr erst in die Stadt reinfahren muss. Die Schillerstraße wird ausgebaut, dass wir sozusagen dann eine Verbesserung erreichen, dass man nicht mehr über Zinglerbrück oder die Ludwig-Erhard-Brücke fahren muss, um am Bahnhof zu kommen und Park-and-Ride zu machen, sondern dass man es auf der anderen Seite auch machen kann und vielleicht schaffen wir es auch relativ schnell über das neue Moko-Areal in der Blaubeurer Straße, dann hinten, die Straße kennt man hinterm Ikea, dass man dann eben einen weiteren Weg hat, bis in die Schillerstraße am Bahnhof zu kommen. Also so ein Meilenstein hat immer was Gutes, man hat was erreicht, aber es warten weitere Aufgaben und denen müssen wir uns jetzt stellen. Zum Thema Baustellen, Sie kennen das Thema Brücken in der Stadt. Wir sind ja kurz hinter Venedig bei der Anzahl der Brücke und deshalb werden uns Baustellen eben begleiten, weil die ganze Infrastruktur 50, 40 Jahre alt ist und wir jetzt gerufen sind, frühzeitig die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, zu sanieren. Es gibt Städte, die das nicht gemacht haben, da werden dann Brücke gesperrt und das können wir uns nicht erlauben, wollen wir auch nicht. Aber wir müssen jetzt eben auch für viele Jahre mit Baustellen leben, weil Infrastrukturen halt irgendwann modernisiert, saniert oder auch erneuert werden müssen. Das bleibt nicht aus.
So, war eine Frage von unseren Hörern, wann die Baustellen zu Ende sind, wird wohl noch ein bisschen dauern.
Jetzt aber vielleicht, Herr Riedorf, einen Satz noch. Also eine Stadt, die Baustellen hat, prosperiert. Eine Stadt, wo keine Kräne mehr stehen, die keine Baustellen mehr hat, die geht unter. Also vielleicht sollte man das auch positiv sehen.
Können wir
in
mal
einer
ein
Stadt,
Schild,
in der gebaut wird.
Können wir mal als Schild hinstellen, wo die Leute im Stau stehen.
Genau.
ich guck mal, was Sie haben ja gesagt, wir gucken so ein bisschen voraus jetzt auch, was Stuttgart 21 bringt. Eine große Sache wird gerade in ganz, ganz vielen Städten diskutiert, natürlich auch hier in Ulm, der Wechsel der Innenstädte. Also wie schaut Ulm in 10, 15, 20 Jahren aus? Gibt es keine Parkplätze mehr? Haben wir keine Autos mehr? Haben wir nur noch Fußgänger, Wohlfühlzonen und Fahrradfahrer? Wie schafft Ulm da den Spagat? Wie ist da die Ausrichtung der Stadt in den nächsten Jahren?
Naja, man lebt ja in der Öffentlichkeit im Diskurs immer von den radikalen Vorstellungen. Aber Stadtentwicklung ist halt nicht radikal. Stadtentwicklung ist immer organisch. Und deshalb haben wir vor 4 Jahren gesagt, wir brauchen ein Dialogformat, mit dem wir mit den Leuten, mit den vielen Interessenträgern auch diskutieren, wie sieht denn ganz konkret in Ulm die lebenswerte Innenstadt Wohnen, Leben, Arbeiten, auch Flanieren, Handel, Gastronomie, wie sieht es denn aus? Weil diese oft provokanten Thesen, die sind ja nicht wirklich lebenspraktisch. Da geht es ja oft darum, dass man Thesen stellt, um Druck auszuüben, um Dinge zu bewegen. Aber am Schluss muss ja was Vernünftiges rauskommen. Deshalb, glaube ich, werden wir schon einen erheblichen Wandel sehen, was Mobilität anbetrifft. Wir probieren das ja aus. Jetzt gibt es bald einen selbstfinanzierenden Radverleih in der Stadt, wird bald eröffnet. Wir etablieren Mobilitätsstationen, in denen es eben auch Lastenfahrräder gibt, in denen man Elektroautos aufladen kann, in denen man sozusagen die man neue Mobilität auch mal erfahren kann. Also gibt es ganz viele Geschichten, die wir unternehmen. Und ich glaube, in der Innenstadt wird es weniger Parksuchverkehr, weniger individuelle Mobilität geben, aber nie keine. Also wir haben ja jetzt die Parkhäuser auch deshalb gebaut, weil ganz viele Leute aus der Region mit dem Auto eben kommen. Wir sind das Zentrum einer ländlichen Region. Ja, die Regio S-Bahn, es wird alles noch Jahre brauchen, bis wir dort ein zusätzliches Angebot schaffen können, sodass man irgendwo umsteigt und dann mit der Bahn in die Stadt reinfährt. Aber es wird immer Leute geben, die mit dem Auto kommen. Und für die brauchen wir Parkplätze, das haben wir jetzt geschafft. Da sind wir jetzt, glaube ich, auch ganz gut aufgestellt und verhindern damit, dass man ewigen Parksuchverkehr in der Stadt hat. Nur ein Beispiel. Aber keine, also autofreie Innenstädte, dann frage ich mir immer, was ist autofrei? Ein Auto hat erstmal 4 Räder und einen Antrieb. Meinen wir dann auch die Elektrofahrzeuge? Viele, die das diskutieren, meinen nicht die Elektrofahrzeuge. Deshalb leben wir nicht von der Frage, wie wir die Radikalpositionen umsetzen, sondern die Frage, wie wir in Ulm eine vernünftige gemeinsame Lösung hinkriegen. Dazu dient zum Beispiel der Innenstädtedialog. Da ist jetzt eine Veranstaltung zum Thema Mobilität. Und ich glaube, wir werden da vernünftige Lösungen finden. Und wir werden auch alle 3-4 Jahre neu diskutieren an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel, wie viel oberirdischen Parkplätze brauchen wir noch? Wenn wir gerade Parkhäuser gebaut haben, können wir nicht auf mehr Parkplätze in den Fußgängerzonen verzichten, dass in den Fußgängerzonen mehr Lebensqualität entsteht, zum Beispiel.
Da habe ich jetzt gleich passend eine Hörerfrage. Wird es in Ulm weitere kostenlose Parkplätze geben?
Es gibt keine kostenlose Parkplätze. Ein Parkplatz kostet immer was. Die Frage ist nur, wer zahlt die Rechnung? Ich bin ohnehin kein großer Freund von kostenlos oder Freibier für alle. Ich bin dafür, dass Dinge immer etwas kosten müssen. Und die Frage, was es kosten darf, hängt eben davon ab, welche Ziele man damit erreichen will. Zum Beispiel sind Kindergartengebühren nie kostendeckend, weil wir ja wollen, dass alle die gleiche Leistung bekommen, um ein Beispiel zu nennen. Also kostenlose Parkplätze wird es in der Innenstadt nie geben, weil ein Parkplatz in einer Tiefgarage kostet die öffentliche Hand 50.000 Euro. Und ich finde, jeder, der den Parkplatz nutzt, sollte ein Entgelt dafür bezahlen. So, und die andere Frage ist, wie viele Parkplätze wird es geben? Wir sind jetzt bei der Frage Innenstadt und Parkplätze, mal durch. Da wird jetzt nicht mehr viel Neues entstehen. Mit der Tiefgarage am Bahnhof sind wir durch. Und jetzt müssen wir eher darüber reden mit Parkraumkonzepten. Wie sieht denn das Konzept der Zukunft aus? Dazu gibt es ja einen Vorschlag, der jetzt debattiert worden ist. Und ich glaube, das ist jetzt auch, geht in die richtige Richtung. Wir werden sehen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Aber ich glaube, da wird es jetzt, was die Kapazitäten anbetrifft, nicht mehr so viele Änderungen geben. Kostenlose Parkplätze. Es gibt keinen kostenlosen Parkplatz, außer den, den man vom eigenen Haus hat und für den man vielleicht nichts bezahlt hat, was auch kaum vorkommt.
Jetzt kommen wir zu erfreulicheren Themen. Wir lassen jetzt mal Pandemie und Krisen hinter uns. Wir gehen auch wieder ein bisschen in Veranstaltung und Musik. Und dazu haben wir auch eine passende Hörerfrage. Es wird angefragt, ob Sie dieses Jahr die Schwörrede eventuell rappen könnten.
Wir haben schon dazu einen schönen Montagsrap gehabt, das stimmt. Aber ich finde, solche Traditionen sind schon wichtig. Also die Schwörrede wird sehr traditionell gehalten. Ich finde es auch ganz wichtig, weil solche Traditionen, solche Identifikationen, die wir haben als Stadt, wir sind Ulmer, wir haben schönen Montag, wir haben eine der ältesten Stadtverfassungen, sind wichtig und deshalb bin ich da Traditionalist. Ich trage sie wie meine Vorgänger und wahrscheinlich auch meine Nachfolgerinnen und Nachfolger das machen werden, traditionell vor.
Ist jetzt die Pandemie vorbei und Stadt Ulm geht ins Normalprogramm? Donaufest, Schwermontag, Nahbader, ist alles wieder normal und wir geben jetzt Vollgas dieses Jahr?
Ich freue mich, dass wir das jetzt alles wieder ermöglichen können. Ich freue mich auch ganz persönlich aufs Donaufest, auf Digital Wall, aufs Fischerstechen, weil wir alle fast schon, ich sag's mal, ausgetrocknet sind und froh sind, dass wir wieder diese Veranstaltungen haben und auch wieder Gemeinschaft pflegen können. Diese Traditionen sind schon ganz wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt auch wieder. Aber ehrlich, das Virus bleibt uns erhalten, das bleibt immer. Ob es dann eine Pandemie weiter sein wird, das wollen wir nicht hoffen. Im Herbst ist ja wieder die Zeit, in der das Risiko wieder steigt. Hoffen wir, dass das nicht so ist. Wir werden mit dem Virus leben müssen und deshalb appelliere ich immer für die, die es noch nicht sind, impfen lassen. Wir müssen auch diese Verhaltensregeln, Hygieneregeln und so. Es ist immer gut, wenn man weiterhin vorsichtig, zurückhaltend ist, einfach darauf achtet. Dann haben alle miteinander die Chance, dass im Herbst nicht wieder Einschränkungen kommen. Aber zu glauben, es sei etwas vorbei, ist falsch. Vorbei sein kann, dass diese massive Einschränkungen unser Leben so belastet haben. Und da hoffen wir doch, dass nach dem wirklich hoffentlich schönen Sommer mit den vielen liebgewordenen Veranstaltungen, die wiederkommen, dass die auch im Herbst dann wieder ein Signal für Normalität sind. Nur, das liegt schon an uns selber, ob wir auch die Voraussetzungen mitbringen, selber darauf achten, dass es möglich sein wird.
Nahbader wird ganz normal stattfinden. Das heißt, die Ulmer werden einen Schwörwochenende haben, wie in den guten alten Zeiten.
Also beim Nahbader glaube ich, wir können über die Donau laufen, weil so viele dann mitmachen werden. Nein, da bin ich wirklich sehr, sehr zuversichtlich. Natürlich ist da auch der Wunsch der Vater des Gedanken, aber ein schönes Donaufest, ein schönes Schwörwochenende, ein tolles Nahbader, am besten mit tollem Wetter auf dem Münsterplatz und überall in der Stadt, wo was los ist. Und dann mache ich noch ein bisschen Werbung, die darauffolgenden Wochenende Fischerstechen an der Donau. Das wird uns alle wirklich mal richtig gut tun und da freue ich mich genauso wie viele andere auch.
Gibt es auch noch ein paar Feste, die ein bisschen leider pandemiebedingt in Vergessenheit geraten sind? Da liegt der gute Bärblinger, den hat es natürlich hart getroffen, ne? Das Jubiläum. Gibt es da irgendwie Pech gehabt oder gibt es da irgendwelche Nachholformate?
Ende Mai haben wir Nachholformate im Sinne von, wir wollen es nicht einfach sein lassen, sondern diese große Videoinstallation, 1 Kilometer an der Stadtmauer, die Geschichte Bärblingers der Stadt, wird Ende Mai sein und das große Fest auch, das Bürgerfest. Das heißt, wir haben es zwar nicht 2020 machen können, aber wir wollen es eben nicht einfach sein lassen, sondern wir werden es jetzt Ende Mai nachholen. Also in 4 Wochen beginnen die Festivitäten und der Bärblinger wird bei uns nochmal eine große Persönlichkeit sein in der Stadt in diesen Wochen.
Auf was können wir uns noch freuen? Die Burg wird wieder erstürmt?
Ja, es ist ganz wichtig, manchmal ist es ja so, dass man neue Formate aus der Not geboren entdeckt. Ich glaube, die Wilhelmsburg, diese Sturm die Burg, das Format war in der Pandemie für die Kulturschaffenden großartig. Und auch dort wird es wieder Formate geben. Da freue ich mich auch drauf, weil das ist so das erste Mal ist, dass die breite Bürgerschaft auch die Wilhelmsburg entdeckt hat für sich. Und das ist ein wunderschöner Ort. Insoweit, dann haben wir die Kulturnacht. Also es gibt, das sind die Formate, die man kennt und die man sich wieder wünscht. Die wird es alle wieder geben. Und ich hoffe, dass im Herbst dann eben keine Einschränkungen auf uns zukommen, so ab Oktober, November, sodass wir dann eben auch wieder einen Weihnachtsmarkt haben und die vielen Weihnachtskonzerte und was es auch so alles gibt in seiner Vielfalt der Kulturlandschaft, aber auch der Vereinslandschaft, die wir in der Stadt haben.
Die Sehnsucht nach den Festen der Normalität ist natürlich groß, aber sie bremsen jetzt schon so ein bisschen aus. Also die werden alle stattfinden, die Feste, aber so ganz, so merke ich bei Ihnen, so ganz durchstarten und so ganz euphorisch sind Sie noch nicht dabei, weil man doch so immer noch im Hinterkopf hat, was passiert im Herbst.
Genau. Im Sommer draußen, das wissen wir jetzt aus den letzten 2 Jahren, da ist das Risiko immer sehr gering. Wir wissen nicht, welche Virusvarianten auf uns zukommen. Natürlich hoffen wir, dass die Omikron-Variante und mit allen Unterformen bleibt, weil sie eben schnell ist, aber das Risiko einer schweren Erkrankung sehr, sehr viel geringer ist, deutlich geringer ist. Aber wir wissen es eben nicht und deshalb ist ganz wichtig, man muss im Hinterkopf behalten. Nicht ausgelassen sein, meinen, das sei alles Vergangenheit, das stimmt eben nicht, sondern sich immer darauf vorbereiten und auch selber darauf Acht geben, dass man einen eigenen Beitrag leistet. Und im Herbst werden wir eben schauen, dass man dann überlegt, was ist eigentlich, wenn es Einschränkungen gibt, wie können wir uns schon ein bisschen mit Plan A, Plan B darauf vorbereiten. Das ist für alle, die Veranstaltungen langfristig planen, schon angebracht. Wir hoffen alle, dass das nicht so kommt, aber man muss es vorher schon mitdenken. Deshalb, ich bin da euphorisch, wenn ich meine Hoffnung zum Ausdruck bringe. Ich freue mich genauso wie alle anderen, vielleicht noch ein Stück mehr, weil als Oberbürgermeister lebt man ja auch davon, dass man unter die Leute ist, dass man rauskommt, dass man wieder mit den Leuten reden kann, dass man sich freuen kann mit den Leuten über die vielen Veranstaltungen, über das bunte Leben in der Stadt. Aber andererseits weiß man auch, das kann schnell vorbei sein, wenn wir alle miteinander nicht achtsam genug sind. Und dazu rufe ich auf. Deshalb impfen gehen, bitte.
Gehen wir noch mal kurz auf die Burg zurück. Das ist ja noch nicht so ganz klar. Wie geht es jetzt mit der Weide? Das Stürm die Burg ist ja so eine Art Provisorium. Gibt es jetzt schon Pläne? Wie schafft man es, die Burg in die Stadt zu holen oder die Ulmer in die Burg zu holen oder das so einzubinden, dass es ein Stück Normalität ist und ein bisschen angebundener ist?
Jetzt will ich da nicht, also an der Stelle glaube ich, ist das auch so ein Thema, was wachsen muss. Die Burg selber ist wirklich eine Generationenaufgabe. Wir haben ja auch durch Unterstützung des Bundes da viel investiert. Ich finde, manchmal ist es auch gut, wenn so ein unfertiger Ort auch darauf wartet, auf neue Ideen. Die Kulturformate waren ja auch so ein bisschen aus der Not geboren entstanden und ich finde, sie haben wirklich einen ganz eigenen Charme. Das ist sicher ein Thema, genauso wie das Theater mit seinen, jetzt mit dem Musical im letzten Mal, jetzt ist das nächste Mal wieder im Plan, eine neue große Vorstellung zu machen. Ich glaube, das muss wachsen. Ich würde ungern sagen, was in 10 Jahren ist. Ich weiß es nicht und ich will es vielleicht auch gar nicht wissen, weil Kultur hat ja was mit Kreativität, mit Flexibilität zu tun, auch ein Stück Pragmatismus. Insoweit glaube ich, der Teil, das kann man ruhig auch mal ein bisschen fließen lassen. Der infrastrukturelle Teil, da arbeiten wir eigentlich im Zuge der Landesgartenschau dran. Das ist die große neue Perspektive 2030, die Landesgartenschau. Und da spielt die Burg ja eine große Rolle. Die Diskussionen, wie kommt man da hin, Seilbahn, was es da alles an Diskussionen gibt, wo parkt man, wenn man auf die Burg will, braucht man überhaupt noch Parkplätze künftig, wie ist die innere Erschließung der Burg, diese Dinge werden wir jetzt bearbeiten und ich bin selber schon gespannt, was aus der auch breiten Bürgerbeteiligung da rauskommt. Wir müssen relativ schnell entscheiden, wenn es um die Landesgartenschau geht, aber man muss manchmal auch Dinge wachsen lassen und muss nicht immer sagen, was in 10 Jahren im Detail, welche Schraube wo ist und welche Veranstaltung wo ich finde. Manchmal kann man auch offen sein und sagen, lass uns das doch mal entwickeln und wenn sich's dann verändert, ist auch gut. Die Wilhelmsburg ist, glaube ich, ein guter Ort, der genauso einer Entwicklung zugänglich ist und wo man dann auch ein bisschen die Freiheit haben muss, Dinge sich entwickeln zu lassen. Also was in der Wilhelmsburg 2030 passiert, weiß ich nicht. Da wird sicher, werden da mehrere Einrichtungen drin sein. Wir haben jetzt schon Firmen drin. Wir haben jetzt auch diese Proberäume drin, was es alles gibt. Und mal sehen, wie wir weiterkommen mit der Wilhelmsburg und wie dann in der Landesgartenschau die Wilhelmsburg sich präsentieren wird.
Aber wann wird die Entscheidung getroffen, ob es dann einen Aufzug, einen Shuttle-Service oder Parkplätze gibt? Muss ja irgendwann mal die Stadt sagen, habe auch ja Vorlaufzeit. Gibt es da irgendwann mal eine Entscheidung, sagen bis dann und dann müssen wir wissen, wird es einen Aufzug geben, ja oder nein? Wird es dieses oder jenes geben? Kann man ja nicht einfach so alles fließen lassen.
Nein, aber das ist ja als Aufgabe der Landesgartenschau, deshalb habe ich darauf verwiesen, dass das in der Projektentwicklung und der Landesgartenschau jetzt Meilensteine gibt, bei der genau diese Entscheidungen zu treffen sind. Und dann muss man halt auch ein bisschen darauf achten, dass es wirtschaftlich vernünftig ist, also Kriseninvestitionen zu erzeugen, ohne zu wissen, ob da überhaupt viele hoch wollen jeden Tag, ist auch eine schwierige Frage. Also da will ich jetzt, das ist wirklich der Entwicklung im Rahmen des Projektes Landesgartenschau überlassen. Da will ich dem auch nicht vorgreifen. Sie sehen ja, vor 3 Jahren hätten wir uns nie vorstellen können, dass das Blaubeurer Tor völlig neu entwickelt wird. Und jetzt hat sich in der Projektentwicklung eben gezeigt, dass die Untertunnelung ein Meilenstein, ein wirklicher, eine fantastische Lösung ist, am Blaubeurer Tor das völlig neu zu ordnen. Und so glaube ich, kann man in den nächsten Jahren vielleicht auch gespannt sein, welche neuen Ideen entstehen, die wirklich tragfähig sind.
Auf die Feste freuen wir uns natürlich alle. Den Sommer, einen normalen Sommer in Ulm, freut sich der Ulmer Bürger, die Ulmerinnen, Bürgerinnen und natürlich auch der Oberbürgermeister. Wir haben unsere Zuhörer vorher gebeten, ein paar Fragen haben wir zusammen gesammelt an den Oberbürgermeister. Die eine hat er schon beantwortet, dass die Schwörrede traditionell gehalten wird. Eine andere wird hier gefragt nach dem Verhältnis ihrer Meinung zum Winfried Kretschmann.
Ich schätze den Ministerpräsident. Ganz einfach.
Haben mit ihm aber selber nicht irgendwie mehr zu tun gehabt,
doch,
oder?
Es gibt regelmäßig die Möglichkeit oder die Gelegenheit, sich auszutauschen. Ich war ja schon in Kommissionen einbezogen, in der es um Themen ging, bei der die Landesregierung auch kommunale Vertreter eingeladen hat, zum Beispiel zum Thema Sicherheit und Wandel. Also was passiert in der Gesellschaft, ob der vielen krisenhaften Situationen, das hat sich jetzt noch verstärkt. Und da waren viele Wissenschaftler, Ralf Füchs, der war jetzt im Stadthaus, war Vorsitzender, viele Wissenschaftler aus Deutschland und zwei Kommunale, netterweise Boris Palmer und ich, kann man sich vorstellen, das war allein schon ein Fest. Und wir haben ein Vierteljahr darüber diskutiert und dann auch einen Bericht geschrieben, wo wir glauben, so wichtige Eckpunkte sind, was man tun kann, damit der gesellschaftliche Zusammenhalt in diesen unsicheren Zeiten gelingt. Und das ist zum Beispiel, bei dem man auch mit Herrn Kretschmann mal persönlich diskutiert oder zumindest Aufträge, Themen erfasst, Empfehlungen gibt im Staatsministerium. So kommt es öfters mal vor.
Haben wir noch eine weitere Frage? Ich zitiere jetzt mal im Originalton. Warum schauen Sie zu, wie Querdenker Ihnen auf der Nase herumtanzen?
Was heißt zuschauen? Wissen Sie, als Oberbürgermeister bin ich erstmal Teil des Rechtsstaates und muss mich an die rechtsstaatlichen Rahmenbedingungen halten. Ich weiß, dass es sich viele darüber geärgert haben, ich auch übrigens. Aber am Ende geht es immer darum, wie gehen wir in unserem Staat mit Menschen um, die offen ihre Meinung sagen und vielleicht auch zum Beispiel die Corona-Politik kritisieren. Wie gehen wir damit um? Und es gab halt bis Mitte Februar Gerichtsentscheidungen, die uns aufgegeben haben, dafür zu sorgen, dass ein grundrechtsschonender, dass die Demonstrationen, die Versammlung grundrechtsschonend ermöglicht werden. Ja, insoweit will ich jetzt gar nicht tief einsteigen, ist es immer so, ich muss mich an rechtsstaatliche Rahmenbedingungen halten und die haben wir eben aufgeboten, nicht einfach zu verbieten, weil das viele Gerichte anders gesehen haben. Und wenn es darum geht, die Maskenpflicht durchzusetzen, muss ich halt auch das Gebot der Verhältnismäßigkeit wahren. Das heißt nicht nur ich, sondern insbesondere die Polizei, die für die Umsetzung der Mittel verantwortlich ist. Und jetzt stellen Sie mal vor, wir hätten 2000 Menschen eingekesselt, 2-3 Stunden, und hätten dann jeden, der keine Maske trägt, die Personalien aufgenommen. Ich will mir nicht vorstellen, wie groß die Kritik gewesen wäre, wenn wir das getan hätten. Deshalb bitte ich einfach um Verständnis. Diese Aufgabe ist völlig spaßbefreit. Und ich habe mich wahrscheinlich mindestens genauso über diese Umtriebe geärgert. Aber am Ende geht es immer darum, mit Maß und Ziel und auch mit der Bereitschaft, mit viel Kritik umzugehen, so eine Herausforderung zu meistern. Das geht übrigens jedem Kollegen in ganz Baden-Württemberg, auch in ganz Deutschland so. Und es gibt ganz wenige Kommunen, die überhaupt Allgemeinverfügungen erlassen haben, und noch weniger, die den Versuch gestattet haben, solche Spaziergänge zu untersagen. Meistens ist so, dass die Spaziergänge trotzdem stattgefunden haben und einfach eine weitere Eskalationsstufe erreicht worden ist.
Ich sehe das ähnlich. Unsere Demokratie, glaube ich, kann das aushalten.
Ich finde, in solchen Zeiten muss man auch mit übermäßigen oder aus unserer Sicht auch völlig unverständlichen Meinungsäußerungen umgehen. Eine Demokratie zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie das aushalten kann. In anderen Ländern wird man 15 Jahre eingesperrt, wenn man einen Satz falsch rum sagt. Und ich finde, das sollte uns ein Hinweis sein, dass wir manchmal in solchen schwierigen Zeiten auch damit umgehen müssen, wenn uns das Messer im Sack aufgeht. Man muss es ertragen können.
Und was man für sich selber proklamiert, das muss man natürlich anderen auch zugestehen, auch wenn es in die andere Richtung geht.
Mein Bild im Kopf ist immer Stuttgart 21. Ich will keine Wasserwerfer, ich will keine Auseinandersetzung bis zu Steinwürfen, Verletzte und sowas. Und wenn man das nicht will, muss man manchmal auch die Kritik einstecken, dass der Staat nicht hart genug eingreift. Ich will diese Bilder nicht. Ich finde, wir haben gelernt, dass man mit polizeilichen Maßnahmen sehr sensibel umgehen muss, wenn es um Meinungsfreiheit geht und Versammlungsfreiheit. Und im Kern sind die Spaziergänger berufen sich auf Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit und sind dadurch im Grundgesetz geschützt. Das ich weiß, da gibt es viele andere Meinungen, aber das ist der Kern. Und meine Aufgabe ist, mich auf dem Boden der Verfassung zu verhalten und darauf zu achten, dass wir nicht nur, weil es uns jetzt gerade nicht passt, dann andere Maßstäbe anlegen. Okay. Und dafür werde ich jetzt auch wieder kritisiert, verstehe ich. Aber ich finde, wir können noch mehr aushalten. Und schauen Sie mal in anderen Ländern. Ich frage mich immer, wer soll denn dann entscheiden, was man sagen darf bei den Demos? Ja? Ich finde, wir können das schon aushalten und ich hoffe auch, dass ganz viele von denen, die glauben, in diesem Staat ist vieles nicht mehr in Ordnung, dass die auch wieder zurückkommen und wieder Teil unserer Gesellschaft sind und nicht alles hinterfragen, was zurzeit passiert. Man muss sich auch nicht wundern, dass viele durch den Wind sind. Ehrlich gesagt, die Zeiten sind schon so, dass ganz viele damit nicht mehr zurechtkommen. Das ist nur ein kleiner moralischer Appell. Ich glaube, manches muss man auch mal ertragen können.
Auch wenn es persönlich schwierig ist und nicht, das heißt ja nicht zwangsläufig, dass es die offizielle Zustimmung der Stadt Ulm oder des Oberbürgermeisters
null.
Hat.
Null. Dazu habe ich ja oft aufgerufen. Ja? Um das geht's gar nicht. Es geht wirklich darum, schauen Sie mal nach Russland. Da sagt man einen falschen Satz und sitzt 15 Jahre im Gefängnis. Ich finde, eine Demokratie muss auch mit wirklich krass Andersdenkenden, solange sie auf dem Boden der Verfassung sind, umgehen können. Sowas müssen wir aushalten können. Auch wenn einem das Messer im Sack aufgeht. Und mein Messer ist wahrscheinlich das größte in der ganzen Stadt. Das können Sie mir glauben.
Sehr schön. Aber Bilder wie Stuttgart 21, wie Sie gesagt haben, diese Demonstrationen, wie dann damit umgegangen ist, da haben Sie natürlich recht.
Das sind wir froh, wenn sowas es hier nicht in meiner Stadt. Wenn es irgendwie vermeidbar ist, will ich solche Bilder nicht haben und auch nicht solche Auseinandersetzungen.
Kommen wir nochmal zu einem ganz, ganz anderen Thema, was auch jetzt gerade wegen aktuell ein Thema, das immer aktuell ist, aber das auch teilweise sehr emotional diskutiert wird. Die Sicherheit und die Sauberkeit der Stadt Ulm. Ist Ulm sicher und sauber? Was sagt der Oberbürgermeister?
Nach objektiven Kriterien ist Ulm eine sehr sichere Stadt und sie ist auch eine sehr saubere Stadt. Objektiv. Aber wir wissen eigentlich aus den Erfahrungen, dass das eine sehr subjektive Frage ist. Und dann sage ich immer ganz am Anfang, naja, für Sauberkeit in der Stadt, das sorgt erstmal jeder für sich selber dafür. Also jeder kann einen Beitrag leisten. Manchmal hat man ja den Eindruck, man selber produziert Abfall im öffentlichen Raum ohne Ende und beschimpft die Stadt, dass sie nicht genügend Papierkörbe aufstellt. Ich finde, man kann seinen Abfall auch mal mit heimnehmen oder erstmal dafür sorgen, dass es keinen gibt. Und dann diskutieren wir erst über das Wegräumen. Deshalb, manchmal ist es sehr ambivalent. Wir haben das ja auch bei der Frage Reinigung in den Schulen, ja, und so. Zuerst mal frage ich mich, wer sorgt dafür, dass es keinen Dreck gibt oder keine Verschmutzung gibt. Und dann diskutieren wir, was die Stadt tut und unsere Entsorgungsbetriebe, auch die Stadt selber. Wir haben ja seit vielen Jahren immer wieder diese Aktionen und auch ganz viel Ehrenamtliche. Man denkt jetzt an die Müllpaten oder wenn mal wieder Aktionen sind, die Blau von Müll zu befreien. Also es gibt ja ganz viele, die sich da engagieren. Es gibt jetzt wieder eine neue Kampagne, die bewusst heißt, Ulm ist sauber, ja, wo wir wieder Werbung machen dafür, dass wieder alle ein bisschen mehr achtsam sind und nicht einfach ihre Papiercontainer, ihre Pappschachteln und was es so alles gibt, wegwerfen. Ich wünsche mir auch, dass wir in der To-Go-Kultur mal ein bisschen mehr achtsam sind, wie viel Abfall wir produzieren. Manchmal kann man auch dafür sorgen, dass man nicht eine Tüte noch drumherum hat und nochmal eine Schleifle und nochmal, das landet ja alles irgendwie im Papierkorb oder dass man vielleicht eine Tüte mitnimmt, einfach seinen Abfall mit heimnimmt, wenn man gemütlich an der Donau gesessen ist. Also manchmal, die erste Frage ist immer, was kann ich selber dafür tun? Die zweite Frage, was tut die Stadt? Und da haben wir natürlich, ich habe jetzt die Zahl der Mülleimer in der Stadt nicht im Kopf, aber es sind extrem viele. Und denken Sie mal, unsere Mitarbeiter der EBO, am Sonntagmorgen um 4 rücken die aus, um die Stadt sauber zu machen. Ich wünsche mir auch, dass die jungen Leute vielleicht auch nachts um 2, 3 noch drüber nachdenken, ob sie vielleicht ihren Dreck wieder mit nach Hause nehmen oder erstmal nicht so viel Dreck verursachen. Also, wir haben jetzt wieder eine neue Kampagne, wir machen viel Werbung. Es gibt auch Menschen, die letztes Jahr am Donauufer entlang gelaufen haben und mit den Leuten geredet haben, fand ich jetzt auch eine tolle Geschichte, weil manchmal ist man eben nicht achtsam und dann sagen die Mitarbeiter und Mitarbeiter oder die das gemacht haben, achtet bitte drauf, dass ihr euren Abfall mitnimmt. Habt ihr schon mal überlegt, wie es hier aussieht, wenn ihr geht? Wäre doch ganz gut, wenn morgens bei den Jogger eine schöne Donauwiese, eine saubere Donauwiese antreffen. Also Sie sehen, es ist kein Anspruch gegen die Stadt, Sauberkeit, ist ein Anspruch an uns selber. Und vielleicht fasst sich jeder in die eigene Nase und vielleicht nimmt auch jeder seinen eigenen Abfall wieder nach Hause oder noch besser, er produziert schon gar keinen. Dann ist schon ein großer Beitrag geleistet. Die Entsorgungsbetriebe machen jetzt wieder eine Kampagne und ich finde, es wird auch mal nochmal wieder sicher Wirkung zeigen. Aber eigentlich wäre es recht, wenn wir einfach im öffentlichen Raum weniger Müll hätten und jeder einen kleinen Beitrag leistet.
Als vorbildliches Schwabenland räumt man selber auf.
Ja, was ist denn da so schlimm dran? Also warum, also wie gesagt, es gab ja Zeiten, auch in der Pandemie, da gab es ja keine andere Option als to go. Also kann man ja auch den Leuten keinen Vorwurf machen. Aber trotzdem kann ich ja Guck mitnehmen und mein Zeug mit heimnehmen, wenn ich im öffentlichen Raum feiere. Und das ist doch gut, dass die Leute miteinander zusammenkommen. Aber warum ist das so schwierig? Also ich sag's mal ein bisschen so, da muss ich jetzt im UB keinen blöden Brief schreiben oder böse Brief schreiben. Ich hätte mir Abfalleimer aufzustellen, da kann man vielleicht seinen Abfall auch mit nach Hause nehmen. Und sonst machen wir das natürlich dort, wo viel Abfall anfällt. Wir sind halt eine Stadt und eine Stadt lebt davon, dass halt viele Leute unterwegs sind, dass junge Leute sich in der Stadt aufhalten. Da geben wir auch wirklich viel Geld dafür aus. Und nicht vergessen, da gibt's auch viele Mitarbeiter, die morgens um 4 aufstehen, damit die Stadt morgens wieder sauber ist. Also das sind für mich auch kleine Helden des Alltags, weil wer steht schon morgens am Sonntagmorgen gern auf? Also die räumen auf, was die anderen beim Feiern hinterlassen haben. Also so gibt's viele Dimensionen. Mein Appell ist immer, für Sauberkeit sorgen wir immer erstmal selber dafür. Und wenn's dann nicht mehr anders geht, ist die Stadt verantwortlich und nicht andersrum.
Ein schöner Appell und auch ein wunderbares Schlusswort von dem Oberbürgermeister der Stadt Ulm, Herr Gunter Zisch. Vielen Dank, dass Sie Zeit gehabt haben. Wir freuen uns alle Hörer und Hörerinnen von Radio Free FM zusammen mit dem OB, dass wir Nahbader Schwörmontag, Schwörrede, alles dieses Jahr wieder ordentlich feiern können. Herzlichen Dank, Herr Zisch, dass Sie in der vergangenen Stunde Zeit für uns gehabt haben.
Sehr gerne. Und beim Nahbade packt die Badehose ein, kann man nur sagen.
Jawohl. Alles klar. Dankeschön. Ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.